Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen im Clubraum, dem Podcast von Turi 2, jeden Freitag live. Mein Name ist Aline von Drateln. An meiner Seite hören Sie Markus Tranto, den Chefredakteur von Turi 2 und damit die Stimme der Vernunft in der heutigen Folge. Hallo Markus.
Hallo Aline, ich hoffe, dass ich dieser Rolle gerecht werde heute. Schauen wir mal.
Das hoffen wir alle. Dann haben wir nämlich freie Fahrt, denn ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Es ist Peter Wittkamp und der hat es ja schon geschafft, als lustiger Werbetexter uns die BVG sympathisch zu machen und damit Unmögliches geschafft. Er hat ein lustiges Buch geschrieben über seine Neurosen, die gar nicht lustig sind, und er ist Hauptautor der Heute-Show online. Außerdem hat er rund 100.000 Follower auf Twitter und Instagram. Peter, was das Geheimnis deines Erfolgs ist, das wollen wir in der kommenden guten halben Stunde herausfinden. Vorweg aber, was ist denn eigentlich deine eigene Berufsbezeichnung?
Oh, das variiert immer so ein bisschen, aber ich glaube, am allumfassendsten ist Autor. Also ein Urheber von meist schriftlichen Werken. Und man kann auch sagen Autor, Gag-Autor, Werber, Schreiberling oder sowas, aber Autor trifft es eigentlich immer ganz gut.
Ich finde, das trifft überhaupt nicht alles, was du abdeckst hier für uns. Aber das werden wir herausfinden.
Tausendsasser,
ein Hans Dampf in allen Gassen. Bevor wir über dich reden, wollen wir über die wichtigen Themen der Woche sprechen. Und dazu, das passt ganz gut, stellt hier immer jeder eine These auf, die sich am besten auf eine Meldung der aktuellen Woche bezieht. Und die anderen geben dann ihren Senf dazu. Und Senf dazu geben, das ist eigentlich dein Hauptberuf, Peter, oder? Also, los geht's.
Die Themen der Woche.
Ja, ich konkurriere da mit Vicky Beißenherz als offizieller Senfzugeber. Ich stelle jetzt meine These vor.
Sehr gut. Nee, ich quatsche erst noch ein bisschen und ich würde vorschlagen, dass wir mit Markus Tranto anfangen, mit dem Chefredakteur. Ich bin hier ja neu, Peter, weißt du, da muss ich noch total höflich sein. In Zukunft fange ich dann immer an, ist ja klar. aber ich bin total froh, dass du an meiner Seite bist, Peter, hier bei meiner Premiere als Hauptmoderatorin. Denn als Gast bist du ja nicht irgendwie der Mickey Beißenherz von Berlin, wie du dich selber nennst gerade, sondern du bist auch so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Und schon habe ich das Bild vom randalierenden Wildschwein vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt. Es war meine persönliche Lieblingsmeldung der Woche. Ja. In Hagen kam eine 39-jährige Frau nach Hause, fand ein Wildschwein in ihrer Erdgeschosswohnung auf dem Sofa liegen, das wohl irgendwie durch die Terrassentür gekommen war. Und die gerufene Polizei hat es nicht festgenommen, obwohl es das ganze Wohnzimmer verwüstet hatte, sondern über die Haustür zurück ins Freie gelassen. Das war die richtige Entscheidung, denke ich. Da wären wir alle einer Meinung. Das ist jetzt noch nicht meine These. Ich hoffe, jetzt wird es etwas kontroverser. Und wir beginnen, wie ich gerade schon sagte, mit Markus Tranto.
Ja, ich möchte mit euch gerne über die Causa Reichelt bei Springer sprechen, die ja immer mehr so zu einer Causa Matthias Döpfner sich entwickelt. Sieht tatsächlich so aus, als habe Döpfner deutlich mehr Fehler gemacht, als bisher bekannt ist, um das mal so ganz grob nur zusammenzufassen. Und es gibt jetzt die ersten Stimmen, die eine Absetzung des Springer-Chefs fordern. Ich dagegen finde, Matthias Döpfner sollte bleiben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als BDZV-Chef, also als Chef des Verbandes der Zeitschriftenverleger, wird die Luft tatsächlich im Moment dünner, wenn man den Meldungen so glauben mag, die da momentan bei uns auch bei turi2.de zu lesen sind. Aber bei als Vorsitzender, als Chef von Springer kann er meinetwegen oder kann er meiner Meinung nach bleiben, sollte er bleiben. Natürlich, wenn er sich entschuldigt, wenn er Besserung zeigt. Warum sollte er bleiben? Und damit sind wir dann bei meiner These. Wenn sich reiche Männer mit großem Ego und einem hohen Sendungsbewusstsein sein, wie das bei Döpfner sicherlich der Fall ist, gecancelt fühlen und in der Schmollecke sitzen, dann ist daraus noch nie irgendwas Gutes geworden und noch ein Alternativmedium in der Tichy-Liga brauchen wir in Deutschland nicht. So, jetzt kommt ihr.
Du willst also auf den Döpfner keinen Deckel machen. Fiel mir gerade ein, aber ich glaube, ja. Danke, für sowas werde ich bezahlt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Argument, also man will den Straftäter nicht ins Gefängnis stecken, weil es könnte ja sein, dass der dann ausbricht und noch wütender ist als vorher und dann da was noch Schlimmeres macht, deswegen kommt er gar nicht. Also das so habe ich das gefühlt, diese Argumentation. Also man kann den jetzt nicht Konsequenzen spüren lassen, weil sonst könnte es ja noch schlimmer werden.
Eine Konsequenz wäre ja schon, wenn er nicht mehr BDZV-Vorsitzender ist. Das ist ja, wäre ja schon so ein Schuss vorn Bug und das zeichnet sich im Moment ja tatsächlich ab. Die ersten wenden sich ja gegen ihn.
Ja, also so bestrafen, Konsequenzenleid. Wobei da auch die Frage ist, also ab wann ist es denn, also ab wann, also wenn man ein großes Medienunternehmen, gerade den Springer Verlag leitet, das geht ja nicht ohne Lügen, das geht ja nicht ohne Tricksen, das geht ja nicht ohne irgendwas zu verschweigen und an manchen Stellen dann wiederum zu lancieren. Also ab wann ist denn zu viel gelogen, ab wann ist zu wenig vielleicht auch, wie misst man das eigentlich, ab wann ein Vorstandschef zu viel Mist gebaut hat?
Das finde ich auch schwer zu beurteilen, ehrlicherweise.
Ja, aber den Job hat jetzt ja gerade Friede Springer und das muss sie mal tun, ne? Denn, ja. Also ganz ehrlich, nice try einer Mindermeinung, lieber Markus, aber dass wir jetzt Männer in ihren mächtigen Positionen halten sollen, in denen sie vielleicht sogar von Anfang an nichts zu suchen hatten, wäre doch ungefähr so, als würde man das randalierende Wildschwein aus Hagen nicht in die Pampa schicken, sondern in die Küche, damit man es unter Kontrolle hat, damit es dann da noch randalieren kann. Nee. Also wenn ich jetzt meinen Senf dazugeben darf,
bitte.
Bevor wir deutlich Daumen hoch oder runter, ich habe da Peter noch so ein bisschen indifferent gerade empfunden, es sei ja meinetwegen noch dahingestellt, ob Döpfner Julian Reichelt allen Ernstes als den wirklich letzten Chefredakteur mit Rückgrat bezeichnet, der, wie jetzt ja auch laut Financial Times nochmal zitiert wurde, mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt und das Ganze also offenbar mit Stasi-Methoden versucht hat zu verteidigen. Das sei jetzt einfach mal alles dahingestellt, aber eins ist doch unbestritten. Er hat als Bildchef einfach nicht seinen Job gemacht. Und zwar, lieber Peter, als Boss von vielen, vielen Angestellten. Das Compliance-Verfahren hat er nicht ausreichend unterstützt, den Machtmissbrauch als reinen Fight zwischen Männern betrachtet, seinen persönlichen Bildfeinden nämlich, anstatt sich um die Belange der betroffenen Mitarbeiterin seines Blattes zu kümmern. So, und das Beste finde ich, und das untermauert meine Haltung dazu, gestern konnten wir es auf Spiegel Online sehen, Döpfner und Co. mussten jetzt offenbar so ein Diversity- und Inklusionstraining absolvieren, um in Zukunft solche Angelegenheiten richtig einschätzen zu können. Dazu kann ich nur sagen, zurück auf die Schulbank-Matze und nochmal ganz von vorne anfangen. Von mir aus auf einer umgedrehten Bierkiste am Hamburger Dammtor. Angst vor dem, was dann kommen könnte, ist nie ein guter Berater. Not my president, time's up.
Das ist aber ein interessant. Das ist wahrscheinlich der Horrorjob überhaupt, wenn du derjenige bist, der dieses Seminar bei Springer leiten muss, oder? Also, hallo, Herr Döpfner. No.
Kommen Sie mal alle zusammen.
Ja. Ja. Das ist hier in dieser Serie Discounter von Ulmen war neulich so eine Szene, wo dann so ein Konfliktmanager irgendwie alle Mitarbeiter. So stelle ich mir das irgendwie vor, wenn man von einer komplett desinteressierten Meute so ein Seminar gibt für Achtsamkeit und besseren Respekt und Horrorjob der Woche, würde ich sagen.
Nee, ich stelle mir Stromberg vor. Stromberg müsste das leiten.
Ja.
Und dann einfach eine Kamera drauf und schon hat man die nächste Staffel komplett. So, Peter, Daumen hoch oder runter. Du musst dich jetzt positionieren zu der These von Markus. Markus sagt, Matthias Döpfner sollte als Bildchef bleiben, damit er nicht noch mehr Unheil
Springer-Chef, im Untergrund. Springer-Chef. Bild ist ja gar nicht.
Richtig, Springer, pardon. Ja.
Ja, Daumen runter. Also ich traue es ihm ehrlich gesagt nicht zu, weil ich glaube, dazu ist er zu sehr in den feinen Kreisen unterwegs, dass er sich das leisten kann, jetzt so ein Tichy 2-0 zu werden. Und B, finde ich auch nicht, dass die Angst, was jemand macht, weil man ihn bestraft, ein Leitmotiv sein sollte. Und C, finde ich es einfach schwierig zu messen, ab wann jemand zu viel, zu wenig oder genau richtig viel Mist gebaut hat, um ihn zu bestrafen. Deswegen Daumen runter für Markus These. Sorry.
Alles gut, kein Ding. Dafür sind wir hier.
Mein Daumen auch runter. Tut mir leid, Markus.
Alles gut. Ja. Dafür musst du nächste Woche als Moderatorin aussetzen, ne?
Okay, da gäbe es im Hause Springer schlimmere Strafen, glaube ich, lieber Herr Tranto.
Nein, das ist ja ohnehin.
So, schnell Thema wechseln, bevor es hier FSK 16 wird. Peter Wittkamp, deine These bitte.
Oh ja, muss ich ablesen, habe ich aufgeschrieben. An meinem Schreibtisch. Der Erwerb eines Lastenrads ist die Entscheidung dafür, noch ein viertes Kind zu bekommen, obwohl eigentlich jeder weiß. Ich habe mir meine These falsch vorgelesen, obwohl ich sie extra ordentlich aufgeschrieben habe. Der Erwerb eines Lastenrads ist die Entschuldigung dafür, noch ein viertes Kind zu bekommen, obwohl eigentlich jeder weiß, wie klimaschädlich Nachwuchs in der Gesamtbilanz ist. Um das mal so ein bisschen zu erklären, also ich glaube, ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen Lastenrad, aber das fällt für mich in vielen Fällen so ein bisschen unter diese Argumentation, wir können schon nach Bali fliegen diesen Sommer, weil wir haben so einen Recap-Becher, wo wir immer den Kaffee holen. Also so ein Mini-Betrag wird gemacht, so, es wird vielleicht das Zweitauto wird mal ein bisschen öfter stehen gelassen und dann fährt man für alle gut sichtbar mit dem Lastenrad durch Berlin oder andere Städte. denkt, man würde, weil man zusätzlich noch zweimal in der Woche Fleisch macht, aber das nur Bio, und denkt, man wird so die Welt retten. Und so die richtig harten Sachen werden nicht angepackt. Das ist meine These. Und so Lastenrad ist so ein bisschen eine Entschuldigung dafür, dass man im Grunde so weitermachen kann wie vorher.
Markus, du bist dran. Fährst du Lastenrad? Hast du Kinder überhaupt?
Ich habe eine Tochter und ich habe nicht mal ein Auto und mache alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Also und fahre nur Bahn. Das ist so mein Beitrag zu all
Wo
dem.
Wo wohnst du denn, Markus?
In
du wohnst
Lübeck, nicht in Berlin? In Lübeck, in der schönen Hansestadt Lübeck. Und ich finde, ja, Lastenräder finde ich auch anstrengend so, also zum Fahren. ich habe das immer anders gelöst, aber trotzdem finde ich die These selbst, wenn man sie sozusagen ohne den Kontext, den du gerade noch geliefert hast, finde ich ein bisschen krass, weil so ein Kind-Politik ist ja schon in China gescheitert, beziehungsweise hat da ja für ganz viele so Probleme gesorgt. Und ich glaube, das würden wir, wenn wir anfangen würden, da jetzt mit Regulierung zu kommen, was so privates Verhalten angeht, würde das nicht besser machen. Also
ich würde euch bitten, in eurem Newsletter nicht zu schreiben, Peter Wittkamp ist für Kinderregulierung, weil sonst habt ihr ein sehr unruhiges Wochenende.
Das hab ich nicht. Oder deine Freundin.
Ja,
welche Freundin?
Das schreiben wir als Überschrift. Ja,
Kinder.
Nein, also wie gesagt, also ich finde die These ein bisschen krass, sie passt natürlich zu einem Gag-Autor und so, und wenn du diesen Kontext drumherum lieferst, dann kann ich das schon verstehen, dass manche Dinge, an denen wir uns festhalten oder die so quasi religiös verfolgt werden von uns heutzutage oder quasi religiös verfolgt werden, wie zum Beispiel den Refill-Becher oder wie, keine Ahnung, der Weg mit dem Fahrrad zur Schule der Kinder, das ist dann so ein Stellvertreter dafür, und dann wird auf der anderen Seite dann wieder mit dem SUV gefahren. Von daher kann ich sozusagen den Kontext der These unterstützen, die These selbst eher nicht.
Na gut, dann bin ich jetzt dran. Also ich müsste mich ja eigentlich am meisten hier provoziert fühlen, denn ich wohne im Home of Lastenrad. In Berlin-Prenzlauer Berg wohne ich. Und ich habe zwei Kinder. Was ich nicht habe, ist ein Auto und auch kein Lastenrad. Ja, jetzt ist es aber so, egal was ich jetzt erzähle, es ist ja so, dass man als Frau und Mutter es sowieso immer falsch macht. Vor einiger Zeit, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, hieß es ja noch, wer keine Kinder kriegt, ist egoistisch. So, wer soll denn später mal die Renten zahlen? Jetzt ist es also egoistisch, wenn man Kinder kriegt, weil die das Wasser wegtrinken auf der Welt und zu viel sind. So, es heißt nicht ohne Grund Lastenrad, obwohl darin eigentlich immer nur Kinder transportiert werden und keine Waschmaschinen oder Backsteine, weil Kinder sind eine Last. Sie sind die Last. So. Ohne sie wären im Prenzlauer Berg vielleicht viele schöne Vierzimmerwohnungen frei. Aber wem nützt das denn, wenn dann in 40 Jahren der ganze Planet leer ist, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt? Ich finde, Eltern, die sich diese Last aufbürden, dürfen sowieso alles. Außer SUV fahren vielleicht. Ich finde, ab in den Kreissaal, über den Bundespräsidenten mit einer schönen Grußkarte, eine Bahncard 100, ein Jahresticket für die BVG. So, und dafür in den Innenstädten Autos generell verbieten und Taxifahrer verbeamten. Das ist meine Haltung dazu.
Ja, also für die These kriegst du einen Daumen hoch.
Yay!
Von mir auch.
Ah, oh, super! Okay, klasse,
und
toll.
Und die These von Peter, der kriegt von mir so einen horizontalen Daumen, ja. So, weil ganz zustimmen kann ich dem halt nicht.
Ja, er hat sich bemüht.
Ja, genau.
Stand immer schon in deinem Zeugnis früher, ne? Genau. So, jetzt kommt meine These, ja? Bin ich dran?
Bitteschön.
Mittwoch konnte man sich auf Twitter wieder wunderbar empören. Zu Gast beim ZDF MoMA war Tagesspiegel-Redakteur Christoph von Marschall, der angesichts eines Fotos aus der Welt, auf dem man Annalena Baerbock in Kampfmontur zu Besuch an der Ukraine gesehen hat, ausführt. Ja.
Entschuldigung, habe ich nicht gesagt.
Na klar. So, dazu sagt er, wir haben es alle noch im Ohr, das Zitat, diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, der könne man ansehen, dass sie sich in dieser Situation nicht besonders wohlfühle, das sei nicht ihre Welt. Aufschrei auf Twitter unter dem Hashtag diese junge Dame. Es folgte, was in so einer Situation immer folgt, inklusive der Lieblingserklärung. Diese Verunglimpfung sei ja nur ein Missverständnis gewesen. So, also in der Gesamtheit alles sehr, sehr langweilig. Was mich daran interessiert, ist das vorhersehbare Verhalten der Twitter-Gemeinde. Team Nehmt Frauen in der Politik endlich ernst gegen Team, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Und bei dem ganzen Stress, die Kommentare dazu aus der richtigen Bubble zu liken, blieb der eigentlich noch viel seltsamere Halbsatz. Die fühlt sich da an der Front noch gar nicht wohl, blieb total auf der Strecke. Jetzt kommen wir zu meiner These. Mir kommt es nämlich oft so vor, als würde beim Liken diese zur Schau gestellte Zugehörigkeit zu einer Clique wichtiger sein als der Inhalt des Tweets. So blind geliked wie so ein Mittagessen vom Lieblingsinfluencer auf Insta. Meine These. Auf Twitter sollte die Like-Funktion abgeschafft werden, damit der Tweet im Vordergrund steht und nicht die Clique rund um den oder die Verfasserin. Dann könnte nämlich langweiliges Lagerdenken aufhören und Twitter kein virtueller Schulhof mehr sein, auf dem jeder nur guckt, dass er in der richtigen Ecke bei den Coolen rumsteht. Durch ein Like wird eine wichtige Diskussion nicht bereichert, sondern immer nur verkürzt.
Kennst du die Historie der Fev- oder Like-Funktion auf Twitter?
Nö, sag sie uns.
Sie gab es nicht. Also das Sternchen, was man da gibt, das Herzchen war früher ein Sternchen. Und das Sternchen war kein Like, sondern ein Bookmark sozusagen. Das würde ich mir für später nochmal ansehen. Und da konnte man in seine Sternchen gehen und gucken, was will man später nochmal, was will man nicht vergessen. Und irgendwann haben quasi auch die User angefangen, Tools zu entwickeln, wo man sieht, welche Tweets die meisten Sternchen hatten, also die meisten Bookmarks, und haben das auf so nicht von Twitter offiziell gestalteten Seiten gemessen. Und man konnte dann messen, wer hat den beliebtesten Tweet oder was ist gerade angesagt. Also das heißt, diese Funktion kommt eigentlich so ein bisschen auch aus der Community, dass man in diesem, sagen wir mal, vor 12 Jahren noch so durchrauschenden Stream ein bisschen Ordnung hatte. Und das finde ich auch schon sehr, sehr wichtig und auch interessant. Und ehrlich gesagt, so schlimm manche Sachen da sind, man guckt ja dann wie beim Autounfall doch gerne hin. Und wenn das wieder alles so wie früher wäre, jeder schreit zur Meinung, das rauscht so durch, vielleicht sogar ohne Retweet, was ja auch nochmal zu diskutieren wäre, dann finde ich, jetzt geht die Kaffeemaschine an, schlechter Zeitpunkt.
Für Kaffee ist mir ein schlechter Zeitpunkt.
Die schaltet sich gerade an. Dann finde ich, da geht Twitter aber auch so ein bisschen die Spannung weg. Also ich weiß, dass es schlimm ist, aber man schaut ja viele Sachen auch besonders dann gerne, wenn es schlimm wird. Also sagen wir mal Stichwort Bachelor oder Bachelor für Intellektuelle, der Twitter-Stream.
Aber für so eine Selbstbestätigungsmaschine gibt es doch Insta.
Ja, aber das braucht ja Twitter braucht das ja am Ende auch. Ich bin da total bei der Replik von Peter. Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass der Schwarm, ja, der ja das Publikum ist, der liebt Applaus und er liebt es auch, Applaus zu spenden, und dieser Schwarm wird immer einen Weg finden. Und wenn es dann darum geht, dass plötzlich bloß noch Kommentare mit I like geschrieben werden oder toll gemacht oder sehe ich genauso, ne? Mhm. Also ein Weg, sich relativ stumpf, ohne selbst drüber nachzudenken, zu bestätigen oder jemand anderen zu bestätigen, den wird es immer finden, das wird sich immer Bahn brechen, so glaube ich.
Ja, das ist doch ein guter Gedanke. Also genau, das wird dann, wenn es abgeschafft wird, wird es irgendwie versucht, mit anderen Mitteln zu erreichen. Und sei es, dass man diese Tweets dann als Screenshot auf Insta stellt und sich da dann eben dann der Superbubble abholt.
Das machen ja auch jetzt schon einige, also von daher.
Das ist ein Argument jetzt wie bei Döpfner am Anfang, von wegen, wenn man es abschafft, stellt es sich irgendwo anders hin.
Findet ihr
es denn gut oder schlecht, ist die Frage.
Ich finde die Likes auf Twitter komplett funktionslos für mich, ja. Also brauche ich überhaupt nicht. Aber ich finde ja Twitter auch überbewertet generell. Das ist nur meine Meinung, glaube ich.
So, Daumen hoch oder runter für meine These?
Daumen runter.
Daumen runter.
Beide Daumen runter. Okay, ja? Ich werde nichts mehr von euch liken. Aus Prinzip. Das ist ja wohl ganz klar.
Dafür liken wir dich in Zukunft immer ganz häufig, ja. Aline.
Ich fand es eigentlich interessant, will aber das Machtgefühl so ein bisschen, weil du eine Frau bist, einfach per se runter.
Ah, verstehe. Ja. Okay, das werden wir jetzt vertiefen, lieber Peter. Das waren die Themen der Woche. Und jetzt gibt es nur noch ein Thema, und zwar Peter Wittkamp.
Oh, ja.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Peter, wann wachst du morgens eigentlich auf? Als Künstler?
Es variiert total, seit ich ein Kind habe. Also, weil man dann, es ist manchmal so, dass ich um 3 Uhr nachts aufwache, dann 2 Stunden was mache. Manchmal ist es 5 Uhr, manchmal ist es 6 Uhr. Heute haben wir extrem lang geschlafen, bis 9 Uhr. Wir haben verschlafen, weil ich gestern Nacht auf dem Sofa eingeschlafen bin, dann keinen Wecker gestellt habe. Aber es variiert total dadurch, dass man als Vater manchmal schon bei Lanz müde ist und dann 3 Stunden später aufwacht und denkt, oh, jetzt bin ich nicht mehr ganz müde, jetzt mache ich noch 2 Stunden. Dann, also das kann ich nicht so sagen, aber ich würde sagen, Schnitt
Du hast dafür mal einen ganz tollen Begriff erfunden. Das war ein Tweet von dir. Ich liebe diesen Begriff und er wabert durch mein Leben. Und zwar die Mitternachtsfrische. Wenn man als Elternteil zu absurden Zeiten einpennt, wenn das Kind endlich schläft und dann um Mitternacht wach wird und total ausgeschlafen ist.
Mitternachtsfrische. Man muss kurz durchs Gesicht waschen, vielleicht Zähne putzen und dann, wenn man noch einen Schluck Rotwein da stehen hat, kann man den auch noch trinken. Und dann kann man, keine E-Mail kommt an, keine Reply von irgendeiner Plattform. Man kann einfach 2 Stunden lang das machen, was man machen will oder was man vergessen hat oder Online-Shopping oder sowas. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit eigentlich.
Welches Medium nutzt du denn als erstes, wenn du morgens bereit bist für den Tag?
Ich mache schon im Bett, mein Handy liegt immer neben dem Bett und ich glaube, ich gucke dann als erstes zwangsläufig auf die irgendwelche Replies und sortiere das so ein bisschen an. Das ist Instagram, das ist Twitter und gucke dann, hat jemand was Wichtiges aus der Familie oder von Freunden über WhatsApp geschrieben, das würde ich dann zuerst lesen. Meistens gehe ich das alles auch nicht durch, sondern erst später und ich würde tatsächlich in den meisten Fällen auf diese Übersichtsseite, wenn man auf dem iPhone ganz nach links wischt, gehen, wo ich relativ clever, wie ich finde, Widgets mir zusammengestellt habe, dass da wirklich von Wetter über Aktien, die ich besitze, über Nachrichtenquellen, die ich gerne lese, über 2, 3 Kochrezepte, über auch meine To-Do-Listen und meine Zeile zwängelmäßig auch jeden Tag. Also ich notiere mir jeden Tag, wie ich da so im Mental Training mit mir selber bin. Und das erreiche ich alles über Shortcuts oder über kleine Widgets auf dieser ersten Apple-Seite. Und das ist für mich immer so dann habe ich schon einiges erfahren über den Tag, wenn ich das gemacht habe.
Welche Medien sind für dich denn die wichtigsten?
Tatsächlich, also ich würde es gern, ich würde euch nicht gerne in den Hintern kriechen, aber ich liebe wirklich euren Newsletter, Turi 2. Also das ist immer gut geschrieben, immer gut kompiliert und für mich, wenn man sich über Medieninhalte informieren will, wirklich alternativlos. Ich habe sogar mal befürchtet, ihr schickt den ja 2-mal am Tag, das werde ich auf keinen Fall schaffen. Ich lese nicht 2-mal am Tag einen Newsletter und erstaunlich oft mache ich das dennoch, dass ich den 2-mal am Tag lese. Jetzt nicht immer, wenn ich es abends vergessen habe und dann am nächsten Morgen 2 Newsletter habe von euch, dann streiche ich einen weg. Aber tatsächlich, für Medieninhalte mag ich das sehr, sehr gerne. Und sonst gucke ich immer, dass ich irgendwie nicht alles lesen muss, sondern so ein bisschen aggregiert. Also für Twitter habe ich auch so eine kleine Suche, die mir einfach die Tweets, die über 2.500 Likes da immer wieder haben, dass ich so weiß, okay, was wurde denn da diskutiert? Ich habe auch dieses Google News Widget, die so ein bisschen zusammenstellen. Also ich habe ein Tagesschau Widget und ein Google News Widget und bei Google News ist es ein bisschen bunter und bei Tagesschau hat man eigentlich so die 4 wichtigsten Meldungen am Tag oder zur Stunde drauf und dann gibt es natürlich dann auch von der Heute-Show online ein Briefing, die dann ein Redakteur, der sehr viel mehr Ahnung hat als ich, zusammengestellt hat und das ist dann so ein 5 Seiten PDF und da steht dann wirklich, was Politik angeht, alles Wichtige drin.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht, also im Sinne von, dass du es nicht mehr nutzt?
Auch das wird euch sehr freuen. Das ist euer Konkurrent Media, weil der Jens Schröder hatte da eine sehr, sehr gute Kolumne, eine Social-Media-Kolumne, die habe ich jeden Tag gelesen, bin deswegen immer auf deren Seite und das war für mich ein sehr, sehr guter Überblick über die Social-Media-Sachen, die ich vielleicht nicht so auf dem Schirm habe. Jetzt gibt es diese Kolumne nicht mehr.
Wöchentlich jetzt wird, übrigens.
Genau, wöchentlich. Genau, da habe ich den Newsletter abonniert. Das heißt, die ist heute Morgen wieder, zu mir habe ich auch heute Morgen gelesen, aber ich muss jetzt nicht mehr auf die Seite gehen, auf Media, um jeden Tag zu gucken, was er so schreibt und kriege da wöchentlich den Newsletter. Das heißt, der Besuch bei Media ist komplett weggefallen, weil ich das vor allen Dingen wegen ihm gemacht habe.
Was hast du eigentlich gemacht, Peter, bevor du bekannt wurdest mit dieser BVG-Kampagne? Seitdem stehst du ja schon so in der Öffentlichkeit und bist als Gagschreiber bekannt, zumindest in der Szene. Was hast du vorher gemacht?
Wenn man mal so ab 20 sagen würde, ein Soziologiestudium in Bamberg, dann aus der Soziologie, ich war DJ auch in Bamberg und diese Mischung Musik und Empirie, Statistik hat mich dann zur Universal geführt, wo ich in der Marktforschung gelandet bin und gerade als ich mein Studium fertig hatte, ist meine Chefin gegangen und ich habe dann quasi die Marktforschung übernommen, was sehr gut klingt, aber im Grunde bedeutete, dass ich Chef von mir selber und manchmal 1, 2 Praktikantinnen war. Und habe da aber schon getwittert und hatte immer Anfragen von Leuten, wo ich denn Werbetexter sei. Und das hat sich wiederholt, sodass ich überlegt habe, vielleicht wäre ja Werbetext auch was für mich. Und bin dann zu Torben, Lucy und die gelbe Gefahr gegangen, war da Werbetexter, Konzepter. Und dann hatte ich die Idee, zu Tape TV zu gehen. Damals noch so ein Video, Internet-Video, Musikvideo-Dienst. Mhm. Und das war eine schlechte Entscheidung. Das war irgendwie alles ein bisschen komisch da. Und ich habe nach 3 Tagen gesagt, ich komme nicht mehr wieder. Musste mir dann überlegen, was ich mache. Und habe dann gesagt, dann mache ich mich selbstständig. Und das hat am Anfang ein bisschen geruckelt. Und dann spätestens seit der BVG-Kampagne und dann parallel diverse Gagschreiber-Jobs hat sich das so ganz gut verselbstständigt.
Wann hast du, wenn wir nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, wann hast du gemerkt, dass du lustiger, humorvoller, pointierter bist und denkst als andere?
In der Schule. Also man merkt relativ schnell, glaube ich, in der Schule, ob man zu diesen 2, 3 frechen Jungs oder Mädchen gehört, die immer was reinrufen oder immer so eine Antwort auf den Lehrer haben oder die in der Abi-Zeitung dann später unter der Rubrik beste Sprüche stehen. Und das merkt man relativ schnell. Da habe ich, glaube ich, schon gedacht, okay, das kann ich vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann verfestigt sich das auch so ein bisschen, dass man dann in der Uni-Zeitung nicht die Politik... Also ich habe einen Freund, der hat Politik gemacht, ich habe die Spaßsachen gemacht und er ist jetzt Investigativjournalist beim Spiegel, Sven Becker, und ich bin, Quatschmacher weiterhin. Und das war schon in der Uni-Zeitung eigentlich klar, wie sich das...
Ja, aber du bist Quatschmacher, der richtig gut verdient. Das ist dein Job. So, wie entscheidest du denn, diesen Witz mache ich jetzt bei Twitter oder Insta für Umme, für meine Freunde, für mein Ego, und diesen Witz verkaufe ich als Gag-Autor?
Das ist ja immer eine Auftragsarbeit. Also wenn... wie bei der Heute-Show online, wo Teil meiner Arbeit ja auch darin besteht, einfach mit den freien Autoren die zu briefen oder vielleicht auch mal eine Line von denen umzuschreiben oder noch ein bisschen mehr zu pointieren. Und ich greife da am liebsten nur dann ein mit eigenen Gags, wenn ich merke, es läuft irgendwie nicht so gut oder heute haben nicht alle Zeit. Wenn ich da was schreibe und wir das aus irgendwelchen Gründen nicht nehmen und ich aber immer noch denke, das ist ein guter Witz, dann veröffentliche ich den einfach auf Twitter. Viele der Sachen sind aber auch so speziell oder so politisch, dass ich denke, da habe ich jetzt gar keine andere Verwendung für. Dann versanden die eben, das ist eben wie in der Werbung, dass man auch viel für die Tonne macht. Und der Rest, und da bin ich, glaube ich, auch relativ stolz drauf, das war auch nicht immer so, aber jetzt so, ich mache das wirklich so nach Bock. Also Twitter und Instagram mache ich nur Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, wo ich auch Lust zu habe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit am Tag 3 Scherze schuldig bin, sondern wenn es nur 3 im Monat sind, das ist für mich auch okay. Noch Lust und Laune. Aber wenn irgendwie in den Jobs, in denen ich arbeite, was übrig ist, wo ich denke, so schlecht war es jetzt auch nicht, dann bringe ich es nochmal auf meinen privaten Kanal.
Ich finde es so lustig, denn auf Instagram fotografierst du wirklich konsequent dein Essen, dein Mittagessen, das du gekocht hast, dein Abendessen. Wenn du auch noch Bikini-Fotos posten würdest, Peter, dann wärst du eine klassische Influencerin. Bist du manchmal eifersüchtig auf Caro Dauer?
Ich bin eifersüchtig, dass sie mit Tommy Schmidt zusammen ist. nö, das ist ja bei mir auch schon so ein bisschen so. Also ich wollte neulich einen neuen, ich habe ja eine große Kopfhörerliebe, und ich wollte neulich einen neuen von Jabra haben, das ist das Spitzenmodell, und dann schicken die mir das auch zu und dann kann ich das auch testen. Und ich hätte so auf dieses dauerhafte Werben hätte ich keine Lust. Ich habe das mal auch ein bisschen gemacht für Amazon. Ich fand das immer befremdlich, wenn das nicht aus einem selber rauskommt. Ich empfehle wirklich gerne Sachen auf Instagram, aber meistens, weil ich den Leuten was empfehlen möchte. Wenn ich damit dann noch ein bisschen Geld verdienen kann, ist das gut. Aber so, dass jetzt irgendwie so eine Joghurtmarke zu mir kommt und sagt, hier, 10.000 Euro, und dann empfiehlst du diesen Joghurt. Und dann sitze ich da und sage, hör mal Leute, hier dieser Joghurt. Also der ist nicht nur mit sehr wenig Fett, sondern hat auch einen tollen, da komme ich mir total dämlich vor. Deswegen
würde dir auch keiner glauben.
Ja, also würde mir keiner glauben. Aber ich, wenn... Eine Weinprobe haben wir neulich gemacht mit Thomas Diehl, den ich über Clubhouse kenne, ne? Wo da aber kein Geld geflossen ist, sondern der schickt mir ab und zu ein paar Kisten Wein. Ich mag den, und dann machen wir mal eine Weinprobe, weil wir Bock darauf haben. Ne? Sowas mache ich gerne. Ich mache das auch gerne mit Kopfhörern. Ich würde das auch für Netflix machen oder für ARD oder ZDF Mediathek, habe ich auch schon mal was gemacht. Aber alles so Sachen, die mir wirklich liegen. Und auf dieses Influencer-Leben, wo du auch ständig dann an die Reichweite denken musst und ständig kommen genug neue Jobs rein und dann ständig auch dieses Balance hast, ist das noch authentisch, aber andererseits muss auch die Kohle stimmen, stelle ich mir schon anstrengend vor und auch nicht so schön.
Na, du positionierst dich ja außerdem, ne? Für die SPD. Ich glaube, du bist sogar in die SPD eingetreten vom Wahlkampf oder im Wahlkampf. Du positionierst dich ganz klar pro Impfen und hast dir da auch einigen Ärger so an Land gezogen. Kann man sich das heute noch leisten, in der Öffentlichkeit stehen und unpolitisch sein? Hast du einen moralischen Auftrag für dich?
Ich glaube, das ist sogar mehr geworden. Also ich glaube, das hat sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren verschärft. Dass, sagen wir mal, eine Luisa Dell hat auch ein ganz anderes Spektrum jetzt bedient, als sie das vor Jahren gemacht hätte. Ich versuche das auch nicht. Ich versuche eher im Gegenteil nicht zu krass zu sein, den Leuten die ganze Zeit meine Meinung aufzuzwingen, zu sagen, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen, das ist gut. Aber bei Sachen, die mir wichtig sind, Impfen mache ich das gerne. Finde es auch wichtig. SPD bin ich nie eingetreten, aber alle denken das. Und seitdem werde ich gerne zur SPD-Veranstaltung eingeladen, weil alle denken, ich bin ja der SPD, stimmt aber nicht. man kann das schon machen, es ist aber manchmal anstrengend. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich, gerade wenn man es ein bisschen satirisch macht, ein bisschen gewitzt macht, ein bisschen übertreibt, dass man sagen wir mal, für Impfen äußert, dass dann die Leute das, dass alle Leute das mit größter Dankbarkeit entgegennehmen, sondern man kriegt da auch Nachrichten, wo man ein Ego haben muss, dass das auch abkönnen muss.
So ein kreativer Job ist natürlich nie 9-to-5. Wie grenzt du dich denn ab? Und zwar nicht nur zeitlich, dass du sagst, so, Feierabend, sondern auch seelisch?
Ich hab kein Problem damit, wenn das Handy im Grunde den ganzen Tag an ist. Aber ich finde es immer gut, und das ist so für mich der wichtigste Maßstab überhaupt, dass ich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir gehen Bier trinken oder sowas, oder wir gehen ein paar Stunden essen, dass ich es dann ohne Probleme schaffe, 5 Stunden lang im Grunde nicht aufs Handy zu schauen, außer es kommt eine WhatsApp von anderen Freunden, die fragen, wo seid ihr gerade oder sowas. Also das mache ich natürlich noch, aber dass ich dann sage, jetzt ist Internet vorbei, ne? Also jetzt ist Essen gehen, jetzt ist Bar, jetzt ist Flirten, jetzt ist Sport, jetzt ist Musik hören, spazieren gehen, und dass ich da auch ganz, ganz locker einfach sagen kann, jetzt ist Schluss. Und auf der anderen Seite habe ich kein Problem damit, wenn mein Sohn auf dem Spielplatz spielt und ich denke, gut, ich habe ein Auge, da kann ich wunderbar Social Media machen. Ja, das ist für mich so der Maßstab. Aber jetzt nicht zeitlich bestimmt.
Apropos Flirten, du thematisierst ja auch deine Neurosen, deine Depression. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, Für mich soll es Neurosen regnen. Damit entsprichst du natürlich so ein bisschen diesem Klischee des traurigen Clowns. Kokettierst du mit dieser Sexiness, wie so ein intellektueller Pin-up?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe das gemerkt, dass das manchmal so ein bisschen ist, dass man, wenn man eine Schwäche zugibt, dass man da automatisch Vertrauen schafft. Also ich habe dieses Neurosenbuch nicht geschrieben, um da irgendwie mit zu kokettieren, sondern das war mir ein Anliegen, das ich aber erst gemacht habe, weil meine Agentin mir empfohlen hat, mach doch mal was Ernsthaftes. Und ich dachte, ja, ein Thema hätte ich. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen und haben das sehr schnell dann auch verkauft. Und ich habe jetzt nicht gesagt, ich will mit dieser Sache kokettieren, aber ich habe dann gemerkt, dass wenn man über psychische Schwächen redet und man denkt immer, das ist peinlich oder das ist irgendwie unangenehm, aber was man damit vor allen Dingen macht, ist für andere Menschen sympathischer zu werden, greifbarer zu werden, Vertrauen aufzubauen. Und das merkt man zum Teil dann auch tatsächlich in Liebesdingen oder beim Flirten oder so, wenn man darüber offen redet, dass der andere sagt, ja, ja. Also von Frauen kommt ja dieser Spruch, ne? Also ich date keinen Mann mehr, der nicht in der Therapie gegangen ist. Und wenn man von Anfang an sagt, dass man schon sogar bei der Psychiatrie war einen Monat, dann hat man da vielleicht bei diesen Frauen eine ganz gute Chance.
Du wirst jetzt Werbetexter für dich selbst. Und zwar startet, ich weiß nicht, nächste oder übernächste Woche, das musst du uns gleich erzählen, dein eigener Newsletter namens Wittkamps Woche. Erzähl.
Das ist, ja, ich weiß gar nicht, ob der Name bleiben wird, aber das ist eigentlich super exklusiv. Das machen wir bei Steady. Ich habe es noch gar nicht irgendwo anders verkündet. Und in 2 Wochen kommt, glaube ich, die erste Ausgabe von Wittkamps Woche oder wie er dann auch immer heißen wird. Und ich habe mit dem Gabriel Joran von Steady relativ viel geredet und wir haben so ein bisschen gebrainstormt. Und ich fand den Newsletter als Format immer, schon aber seit 5 oder 10 Jahren, total unterschätzt, weil es in Zeiten von Algorithmen eine wahnsinnig zuverlässige Quelle ist, Leute zu erreichen, und zwar jeden Tag. Klar hat man dann Öffnungsraten, die vielleicht nicht immer bei 100% sind, aber dass jeder, der den Newsletter abonniert hat, kriegt den. Und deswegen fand ich das eigentlich als Produkt immer total sexy. Und wir haben überlegt, was man machen könnte. Und letztlich wird es wahrscheinlich, wobei Newsletter ja auch immer ein bisschen im Wandel sind und vielleicht hat man in 2 Jahren das was ganz anderes als das, womit man gestartet ist. Aber es soll so eine Art wöchentliche Kolumne werden in Newsletter-Format. Also man kann dann praktisch, statt den Tagesspiegel aufzuschlagen, wo ich dann über Berlin geschrieben habe, alle 2 Wochen, kann man praktisch meinen Newsletter abonnieren, wenn man gerne Texte von mir lesen mag. Das ist so der grobe Plan.
Das ist jetzt in deinem Leben ein neuer Aspekt, ein neues Thema. Schreiben, Newsletter insbesondere schreiben, ist im Moment total en vogue, ist jetzt nichts Neues, sondern eher so ein bisschen anachronistisch, finde ich. Schreiben als der neue heiße Scheiß, wo alle anfangen, Podcasts zu machen oder TikTok-Videos. Ist das so eine Art Gegenbewegung zu schneller, bunter, lauter?
Nee, ich glaube nicht. Also gerade also die Plattform Steady ermöglicht ja auch den Leuten, die müssen kein Newsletter schreiben. Also man, ich glaube, Katja Berlin hat da einen Podcast, der so unterstützt wird. Ne? Man kann sagen, ich kriege die neuen Folgen, wenn ich da subscribe. Und der Raul Krauthausen, der Aktivist, der hat, glaube ich, nur eine Unterstützung. Also man kann auf der Steady-Seite einfach sagen, ich unterstütze deine Arbeit. Dann hat er noch so kleine Dankeschöns. Zum Beispiel mal ein Video-Call oder sowas mit ihm. Aber prinzipiell kann man da eigentlich nur sagen, ganz ohne Newsletter oder ganz ohne Podcast, ich unterstütze deine Arbeit. Also man kann dieses Modell für viele Fälle nutzen. Und ich glaube nicht, dass es ist eher eine Ergänzung zu Podcast. Also dass Leute merken, ich brauche das große Medium nicht mehr im Hintergrund. Ich muss das nicht beim Spiegel machen, bei der Washington Post oder irgendwo, sondern ich bin jetzt meine eigene Marke und ich kann da einen Podcast oder einen Newsletter machen. Und weil das nicht an die Zeitung geht, das Geld, sondern direkt an mich, lohnt sich das auch für mich.
Vielleicht brauchen wir alle auch mittlerweile so einen personalisierten Leitfaden in der Flut der Infos. Kann das sein? Du nennst dich Diktator auf Twitter. Bist du jetzt der Infodiktator?
Ja, dieser bescheuerte Name, also der war mir lange Zeit peinlich. Mittlerweile finde ich ihn wieder ganz gut. Ich habe den einfach zufällig gewählt. Ich wollte mich überhaupt nicht bei Twitter anmelden. Und doch, ich wollte mal gucken, wie das funktioniert, aber ich wollte niemals twittern. Habe da irgendeinen Namen genommen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht habe ich einfach eine Schlagzeile gelesen oder irgendwie Diktator Hussein oder sowas, wann das war. Umgebracht oder keine Ahnung was. Also ich habe zufällig diesen Namen genommen und habe mich gewundert, dass der noch frei war. Und seitdem klingt man so ein bisschen wie so ein Voll-Nerd, total schüchtern, der sich aber im Netz Diktator nennt und da große Reden schwingt. Immer leicht unangenehm. Jetzt habe ich die Frage vergessen vor lauter...
Ob man einen Infodiktator braucht in diesen Zeiten. Jemand, der einen so ein bisschen durch das Dickicht der vielen Informationen leitet. Indem man sagt so, wenn ich den Newsletter Wittkamps Woche oder wie auch immer er dann heißen wird, lese, dann bin ich informiert. Und zwar so aus der Bubble, die mich interessiert.
Ja, also ich finde es auch total wichtig, dass man immer daran arbeitet, seine eigene Bubble ein bisschen zu sprengen. Das kann man auch relativ leicht, also nicht durch Algorithmen, aber das durch so eigene Prinzipien. Man zwingt sich jeden Tag mal eine Zeitung anzulesen oder die Headlines, die man eigentlich sonst nicht liest oder so. Aber ich merke das auch, dass Leute das gut finden, wenn sie jemandem vertrauen können, wenn sie wissen, der steht in so vielen Bereichen für das, was ich gut finde, deswegen finde ich auch, oder höre mir zumindest mal seine Meinung über das Impfen an, weil der hat vorher schon 5 tolle Sachen gesagt, die ich gut finde. Und wenn der für oder gegen Impfen ist, dann tendiere ich da vielleicht auch so ein bisschen in so eine Richtung. Also es ist ja dieses Influencer-Sein und da kann man Witze drüber machen. Und in vielen Bereichen ist es ja auch manchmal ein bisschen lächerlich, ne? Gerade wenn es in die sehr, sehr kommerzielle Richtung geht. Aber jemand wie Sophie Passmann ist jetzt nicht nur jemand, der sein Geld mit ab und zu, macht es ja auch nicht oft bezahlter Werbung auf Instagram verdient, sondern vor allen Dingen auch eine Stimme ihrer Generation und für viele Mädchen jemand, zu dem sie hochblicken und der sie auch mit kulturellen Inhalten versorgt und der ihnen zeigt, dass man jetzt vielleicht auch nicht Size Zero haben muss, um ein geiles Kleidungsstück tragen zu können. Und das ist eine Ebene von Influencing, die unglaublich wichtig ist, finde ich.
Gut, die 7 Sätze zum Beenden. Ich beginne mit einem Satz oder Markus und du vollendest ihn. Los geht's. Von Instagram gelernt habe ich?
Dass man sich tatsächlich mit wildfremden Leuten vernetzen kann und irgendwie so eine Art Gemeinschaft aufbilden kann. Und dass das mit sehr viel weniger Streit drumherum passieren kann als auf Twitter.
Corona-Leugner sind?
Ja, anscheinend in den letzten 2 Jahren nicht sehr aufmerksam gewesen.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist?
ein sehr wichtiger Pfeiler unseres Staates.
Keine Reklame machen würde ich für
Heckler und Koch, wenn sie zu wenig bezahlen.
Nicht lachen kann ich über.
Nicht lachen kann ich über eigentlich nichts, weil ich gerne über alles lache, aber es gibt gewisse Themen des Humors, die vielleicht andere Gruppen machen müssen und nicht ich.
Alkohol macht
fröhlich und viel kaputt.
Ich bereue,
dass ich vielleicht nicht in meiner Jugend schon so das Ziel gehabt habe, was Kreatives zu machen, sondern erstmal den etwas leicht komplizierten Umweg über Soziologie gegangen bin und dass ich mich nie in meiner Jugend auf eine Poetry Slam Bühne gestellt habe.
So, bleibt noch der klassische Ausblick in die Zukunft. Peter, welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
Ich bin sehr schlecht im Reisen und ich bräuchte wirklich so einen Reisemanager. Also jemand, der mir sagt, da habe ich für dich freigenommen, zweimal im Jahr, dreimal. Da habe ich dir diese Reise gebucht, da hast du gesagt, das würde dich interessieren und da geht's los, hier sind die Tickets, das ist das Hotel, habe ich nach deinen Wünschen, was du so magst, ausgesucht. Das wäre, also wenn das jemand beruflich macht, bitte bei mir vorstellig werden, ich brauche so einen Reiseorganisator. Deswegen bin ich sehr schlecht im Reisen und war zum Beispiel nie in Irland und würde das unglaublich gerne machen, mal nach Irland fahren, weil ich das Gefühl habe, diese Mischung aus im Pub trinken und schöne Landschaften sehen, könnte mir ganz gut gefallen. Und ich würde noch gerne langfristig irgendwas auf eine relativ große oder also ich würde gerne kompensieren, dass ich das Glück hatte, in der ersten Welt zu leben und andere das Pech hatten, in der sogenannten dritten Welt zu leben oder Entwicklungsländern und dass man da irgendwie auf einer sehr persönlichen Ebene einen Länderfinanzausgleich herstellt. Und ich glaube, dafür spare ich auch einen guten Teil meines Geldes.
Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinem Nachruf auf turi2.de lesen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja die Königsdisziplin des Gagschreibers praktisch, da wirklich den pfiffigsten Grabsteinspruch zu finden. Aber mir... schwierige Frage. Jetzt bin ich noch nicht mal spontan. Ich nehme mal was... Der Witz ist tot.
So, die Sendung ist jetzt auch am Ende hier.
Ja.
Klassischerweise fragen wir am Ende immer, um zu schauen, dass wir keine Zeit vergeudet haben. Und das ist natürlich auch in den letzten 45 Minuten hier bei dem turi2-Podcast nicht der Fall gewesen. Markus, was hast du mitgenommen aus der heutigen Folge?
Ich habe aus der heutigen Folge mitgenommen, dass der Witz möglichst lange noch leben sollte.
Und du, Peter?
Ich habe mitgenommen, dass dir das ziemlich gut liegt, hier so zu moderieren. Also ich finde, du hast eine Radiostimme und das solltest du öfter machen. Und ich habe mitgenommen, dass es echt so viel Spaß macht, mal über die Sachen, die ich sonst nur in Newslettern rede, am Ende der Woche mal zu quatschen. Hat mir Spaß gemacht.
Cool. So, oh Gott, seid ihr alle nett, meine Güte. Turi 2 überweist Peter nachher auch für die Werbung, ne? So ein bisschen, vorhin hat er ja auch...
Genau.
Ich habe übrigens mitgenommen, dass ich Peter Wittkamp wieder mal wahnsinnig glaubwürdig finde, dass Peter Wittkamp als im Moment so der bekannteste Gagschreiber des Landes allen Ernstes noch keinen eigenen Beerdigungsspruch sich überlegt hat für seinen Grabstein, finde ich genauso überraschend wie sympathisch.
Das stimmt ja nicht. Ich hab dir tausend überlegt für meinen Grabstein, aber ihr habt ja gefragt, was bei Turi 2 stehen sollte.
Ah, okay. Ah, also der Witz ist tot, das sozusagen ist in Stein gemeißelt.
Nee, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das steht bei turi2.de dann als Überschrift. Das merken wir uns auch. Also das schreiben wir dann so. Das ist jetzt notiert und irgendwann werden wir das, in vielen, vielen Jahrzehnten werden wir das dann schreiben. Ich kann noch einmal eine Ansage machen und zwar, dass das jetzt so langsam zu Ende geht, unser Live-Podcast für heute. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Clubraum den Anfang verpasst habt, dann habt ihr heute Abend ab ca. 18 Uhr die Chance, das Ganze nachzuhören als Mitschnitt, als Podcast auf turi2.de und natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen.
Genau, und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dem Chefredakteur Markus Tranto von turi2 und von unserem heutigen Gast Peter Wittkamp. Und nächste Woche an dieser Stelle hört ihr wieder Tess Kadiri. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Macht's gut, es war sehr schön. Bis dann. Ciao.
Danke, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.